Sie hören eine Sendung von DRS2.
Schweizer Volksmusik, Ländler, Polka, Schottisch, ist nicht sehr populär. Herr und Frau Schweizer scheinen ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Volksmusik zu haben, die für sie oft synonym für hinterwäldlerisch und unbeweglich ist. Vielleicht berechtigt. Dabei gab es immer wieder Musiker, die sich einen neuen Zugang zur Volksmusik schafften, sie mit neuen Ohren zu hören versuchten. Der Gitarrist Max Lesser ist so einer. Schon vor bald 30 Jahren nahm er traditionelle Tänze aus verschiedenen Landesgegenden mit seiner Gitarre auf. Seither ist die Auseinandersetzung mit schweizerischer Volksmusik eine Konstante in seinem Schaffen. Aber was ist Volksmusik denn überhaupt für ihn?
Es ist sehr schwierig zu definieren, weil es ist in jedermanns Munde im Moment und die Leute meinen nicht immer dasselbe damit. Für mich ist Volksmusik eine Musik, die eine Identität hat primär, die zeigt, woher sie kommt, die Aufschluss gibt über die Umgebung, in der sie entsteht, die natürlich aber auch aufzeigt, was in einem Gebiet passiert ist in den letzten 100 Jahren oder 200 Jahren. Das heißt, ein Ort nimmt Melodien auf, die vorbeiziehen mit den Musikern. Und insofern bin ich ein bisschen vorsichtig mit dieser Aha-Einstellung, das ist die Musik von hier, das ist unsere Musik. In den letzten 50 oder 70 Jahren wurde die Volksmusik nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, in Österreich besetzt mit einem gewissen Gedankengut. Dafür ist die Musik eigentlich nicht da, das ist nicht die Aufgabe der Volksmusik, sondern die Volksmusik ist irgendwo eine Reflexion des Zustandes eines Landes zu einer bestimmten Zeit. Und die ändert sich auch immer wieder.
Aber was heißt denn das? Die Schweizer tun sich ja bekanntlich schwer mit ihrer Volksmusik. Und wenn die Volksmusik etwas über den Zustand des Landes und seine Bewohner sagen soll, was sagt die Schweizer Volksmusik zum Schweizer Volk oder umgekehrt?
Ja, es ist eigentlich sehr parallel. Der Schweizer im Allgemeinen, darüber hat, soviel ich weiß, Frisch auch viel geschrieben, hat eine ganz seltene Einstellung und Verhältnis zu seinen eigenen Wurzeln. Ich merke das auch, wenn ich diese Musik spiele, die ich ja nicht Volksmusik nenne, sondern ich nenne sie alpine Musik, dann berühre ich die Leute an einem ganz speziellen Punkt, einen Wunderpunkt, der die Leute irgendwo betroffen macht. Und es braucht dann eine gewisse Zeit, bis man über diese erste Verwunderung hinweg ist und merkt, aha, das hat etwas mit mir zu tun, da schwingt etwas mit, was ich bisher in dieser Art nicht gekannt habe. Aber ich merke immer wieder, dass die Leute, die Schweizer, eigentlich wahnsinnig erstaunt sind, wenn sie das erste Mal hören und sich dem nicht nur 5 Minuten, sondern vielleicht eine halbe Stunde aussetzen, dass sie eigentlich alle glücklich sind. Sie strahlen alle nachher.
Also wie ist die erste Reaktion?
Die erste Reaktion ist Verwunderung. Jetzt spielt da einer, einfach gesagt, Ländlermusik. Er spielt es mit Instrumenten, die zum Teil überhaupt nicht vorkommen in dieser Musik. Er spielt es in einer Gemächlichkeit, wie sie sonst auch nicht vorkommt. Und ich kündige das jeweils auch an. Ich warne die Leute davor. Ich sage immer, gebt mir und euch 20 Minuten und ihr seid woanders nachher. Und beim Abhören der neuen CD, die wir jetzt gemacht haben, war ich selbst erstaunt, denn ich bin eher ein melancholischer Mensch, war ich selbst erstaunt, dass es auf dieser CD enorm viele Stücke hat, die fröhlich sind, die eine ganz fröhliche Grundhaltung haben. Nicht Sauglattismus, ich meine nicht das, ich meine eine tiefe, fröhliche Wirkung. Und eigentlich war mir das gar nicht bewusst, also mindestens war das nicht Absicht, das zu machen. Das ist in dieser Musik drin, das hat sich nur rausgeschält.
Wir haben diesen Tanz gehört, den Sie mit der Gitarre gespielt haben, und zwar vor etwa 30 Jahren. Was war der Auslöser damals für den Rockgitarristen, etwas komplett anderes zu machen?
Ich wurde berührt von einer Sammlung von Tänzen von einem damals 80-jährigen Mann, Thomas Schrauch, ein Engadiner. Und ich kam so eigentlich das erste Mal näher mit Schweizer Volksmusik in Berührung, und es war aber Engadinermusik. Und die Engadinermusik hat doch sehr viel mehr Einflüsse, sei das aus dem Tirol, Südtirol, sei das auch Österreich, aus Bayern, ist ein bisschen eine weichere Musik als zum Beispiel die Innerschweizer Musik. Und mich hat das einfach das erste Mal wirklich berührt, und ich habe gemerkt, da schwingt etwas mit in mir, das bei Rockmusik nicht mitschwingt. Da ist irgendein anderer Draht noch, und ich möchte dem folgen. Das interessiert mich.
Das haben Sie damals getan mit der Gitarre. Mittlerweile sind Sie an einem anderen Ort. Was darf man machen mit der Volksmusik? Gibt es da Grenzen in der Bearbeitung? Oder ist Volksmusik einfach Material, das man verwenden darf, wie man will?
Ich denke, dürfen tut man alles. Weil entscheiden, was nachhaltig ist und was bleibt, das tut nicht der Musiker, das tut das Volk. Einiges von dem, was heute gespielt wird in 50 Jahren, wird eine Art Volksmusik. Ich spreche ja nicht von einer musikalischen Musik, sondern ich spreche von diesen Liedern. Die Lieder, die bleiben im Volk, das ist Volksmusik. Das, was übrig bleibt und immer wieder gespielt wird, weil es eben mit dieser Volksseele etwas zu tun hat. Das ist Volksmusik, oder? Das ist Musik mit Identität. Und eigentlich darf man alles, weil entschieden wird es nicht von Musikern. Volksmusik ist nur lebendig, wenn sie im Hier und Jetzt funktioniert. Sobald sie abgesondert wird, und das ist ein alter, wie soll ich sagen, eine alte Taktik, eine alte Strategie, sobald du etwas absonderst von den Leuten, dann wird es kontrollierbar. Und das ist ja in der Schweiz sehr stark passiert. Die Musik wurde abgesondert, wurde bedeckt mit etwas Bestimmtem, mit einem Gedankengut, und dann ist sie tot, dann entwickelt sie sich nicht. Und jetzt, in den letzten 5 Jahren, haben, und zwar aus sehr traditionellen Szenen auch, Leute angefangen und gemerkt, ja, da gibt's noch mehr, da bricht etwas auf. Und ich bin jetzt vielleicht einer, der nicht aus der traditionellen Volksmusik kommt, sondern der Rockmusik gemacht hat und weiß ich was alles. Und natürlich dementsprechend auch andere musikalische Möglichkeiten hat, mit diesem Material umzugehen.
Seit 40 Jahren ist Max Lesser mit seinen Saiten unterwegs. Geboren 1950 in Zürich, wird er Teil der damals neuen Pop- und Songwriter-Szene, zu der Toni Vescoli und Hardy Hepp gehören, Walti Lieta, Andreas Vollenweider und so weiter. Wenn in der Folge ein kompetenter Gitarrist gefragt war, klopfte man bei Lesser an. So ist er auf unzähligen Platten dabei. Immer aber verfolgte er seine eigenen Projekte. In den 80er Jahren war das Max Lessers Arc, in den 90ern Mada Max, eine Band mit südafrikanischen und schweizerischen Musikern, und seit einigen Jahren das Überlandorchester. Was brachte den 18-jährigen Banklehrling Max Lesser damals dazu, es mit der Musik zu versuchen?
Ja, ich bin 1950 geboren, das heißt mit 18 Jahren, 1968, war in Zürich doch einiges los. Und ich war sehr früh gleich nach meiner Lehre habe ich in einer, damals hieß das Kommune, die Kommune 1 in Zürich am Hechtplatz, mit Hardy Hepp gelebt und anderen Musiker, Walti Anselmo. Das heißt, ich bin blitzartig in dieser Szene drin gewesen und da ging es einfach immer um Musik. Musik war das Thema und ich habe damals schon gespielt, noch nicht auf der Bühne groß oder nur im Jugendkeller, aber ich war damals als Roadie dabei bei gewissen Bands und habe einfach die Augen offen gehabt, gelernt und habe sehr bald gemerkt, oh, ist ein Talent vorhanden. Also ich lerne relativ leicht und immer wenn man etwas gerne macht, dann lernt man leichter und kommt vorwärts und sehr bald kommt das erste Feedback, ja, mach weiter, das kommt gut. Oder? Und eigentlich habe ich dann schon mit 21 den Brotjob an den Nagel gehängt und bin dann lieber mit der Gitarre in Restaurants singen gegangen, als irgendwo sonst Geld verdienen.
Aber wie sind Sie in diese Szene hineingekommen? War die Gitarre zuerst, um in die Szene zu kommen, oder sie kam in diese Kommune 1 und dort stand die ominöse Gitarre in der Ecke, die man benutzen konnte?
Nein, ich bin in Zürich aufgewachsen, am Kreuzplatz, und das ist 10 Minuten vom Niederdorf. Und damals gab es einige Lokale in Zürich, das Pony, es gab, ich weiß nicht mehr, wie alle hießen, es gab etwa 5, wo jeden Abend Live-Musik war und mehrheitlich gespielt von englischen Bands. Und zum Teil sehr, sehr gute Musiker, die nachher große Karriere gemacht haben, hat man da in irgendwelchen Clubs gesehen. Und es gab nichts Schöneres für mich und meine Freunde, weil wir hatten schon eine Band. So lernt man, weil es gab keine anderen Möglichkeiten zu lernen. Es gab keine Jazzschule, es gab gar nichts, oder? Musik hieß Konservatorium oder sonst einfach gesagt, mach die Löffel auf und kopier, was du hörst, oder? Und zudem muss man sagen, glaube ich, und das ist ein Glücksfall, dass natürlich diese Zeit einen so unheimlichen kreativen Schub hatte. Ich meine, da können die Herren, wie soll ich jetzt sagen, die jüngeren Sachverständigen, wenn sie über die 68er sprechen, vor allem die, die diese Jahre nicht miterlebt haben, die können das gar nicht nachvollziehen, weil das war eine solche Kreativität in der Luft. Und das sieht man ja heute auch rückblickend, siehst du, ah, da sind all diese Sachen entstanden. Und das hat natürlich enorm mitgeholfen, das hat enorm getragen, dass man überhaupt auf die Idee kommt, eine solche, ja, Karriere ist das falsche Wort, aber eine solche Lebenswahl, eine solche Ausrichtung einzunehmen und dem zu folgen, obwohl es ja keine Vorbilder gab. Man wusste gar nicht, wohin führt das. Ist das überhaupt etwas? Aber man war so ergriffen davon und es war so leidenschaftlich, dass es eigentlich für mich gar keine Entscheidungsfrage war.
Frage am Rande, war da außer der Gitarre auch noch die Politik oder war nur die Gitarre, die interessiert hat in den 68?
Nein, es war natürlich die ganze, also die Politik, das hieß für uns nicht so, aber wir haben einfach anders gelebt. Und wir hatten in Gottes Namen längere Haare und wir haben in Wohngemeinschaften gelebt. Das gab's alles noch nicht. Ich meine, in Zürich hast du kein Hotelzimmer bekommen, wenn du nicht verheiratet warst mit einer Frau. Man musste ins Aargau gehen, oder? Und das ist alles ein bisschen schwer nachvollziehbar heute, weil heute sind ganz viele dieser Dinge so selbstverständlich, über die wird gar nicht mehr gesprochen. Und für uns, an den Globus-Krawallen habe ich gespielt, im Globus drin, mit meiner Band. Und wir waren da einfach ein Teil davon. Wir waren nicht die politischen Führer, das waren die Herren Held und wie sie hießen, einfach die vielleicht 4 Jahre älter waren oder 3 und eigentlich ausnahmslos Studenten. Wir waren mehr die Musiker und das waren, wenn, dann waren es Kunststudenten, aber nicht Studenten an der Universität, oder?
Ab Anfang 70er Jahre gab es wirklich eine Popszene in der Schweiz, die diesen Namen verdient. Und Sie waren von Anfang an dabei bei einem Haufen Bands, haben Studiojobs gemacht. Diese Vielseitigkeit, die Sie heute haben, ist das eine Folge dieser Studiotätigkeit eben mit vielen Bands? Oder waren Sie damals schon so vielseitig, dass Sie bei vielen Projekten mithelfen dürfen?
Zum Überleben in den jüngeren Jahren habe ich sehr viel Studioarbeit gemacht, verschiedenster Musik, die ich heute nicht mehr spielen würde. Und es hat natürlich enorm viel Erfahrung gebracht, weil jedes Mal, wenn du dich selbst hörst, wenn du spielst und das abhörst, dann hörst du, was ist gut, was ist nicht gut. Das ist ein unheimlicher Kontrollmechanismus, der zu jener Zeit natürlich nur im Studio stattfand. Heute hat jeder Musiker zu Hause ein kleines Studio, und er kann das ständig mit sich machen. Damals ist das nur in dieser Situation möglich gewesen, oder? Und ich musste mich dann aber auch so Ende 70er Jahre ganz bewusst beschränken und sagen, okay, ich habe jetzt vieles gemacht, vieles gespielt und habe auch gemerkt, vieles gehört nicht zu mir, hat nichts mit meinem Weg zu tun. Und erst dann, eigentlich spät, nach 30 Jahren, so gegen 35 Jahre, hat, blöd gesagt, meine Karriere begonnen, indem ich angefangen habe, ganz gewisse Dinge auszuklammern aus meiner Musik, zugunsten einer Vertiefung meiner eigenen Musik, also des Kompositorischen, und dort mit genau denselben Einstellungen nicht alles hineinnehmen und irgendwie verarbeiten, sondern wenig und das immer wieder käuen, immer wieder käuen. Und das hat dazu geführt, dass ich vielleicht heute, wie soll ich das sagen, als einer der wenigen Gitarristen, sicher in der Schweiz, so etwas wie einen Stil habe. Das heißt, wenn ich spiele, ist das sofort hörbar, wer da spielt. Und das kommt bei sehr wenigen Musikern vor. Aus verschiedenen Gründen. Aus musikalischen, aus Soundgründen. Und mich hat das einfach immer mehr interessiert. Mich hat diese 70er, 60er Jahre Zeit, die ja vor allem aus Kopieren bestand, eigentlich. Man hat kopiert, was man gehört hat und irgendwie versucht, das auch zu spielen. Von dem weg einfach zur Suche nach, was ist meine Musik und was sind meine Klänge und wie muss meine Musik daherkommen, oder?
Wir sind da in Ihrem Studio in Baden, wo wir dieses Gespräch führen, und da stehen etwa 20 Gitarren und gitarrenähnliche Instrumente umher. Wir hatten das angefangen mit eben diesen anderen Instrumenten, das Auftun, vor allem in Richtung Dobros und Lapsteels, diese amerikanischen Gitarren. Wie kam das?
Ich kann das nicht genau erklären. Es ist mehr, du hast einen Sound im Ohr, du hörst etwas innerlich und das Instrument, das du in den Händen hast, stellt das nicht her. Und dann bin ich immer schon sehr früh auf der Suche gewesen nach allen möglichen anderen Instrumenten. Ich war sehr oft in Amerika, immer wieder, und habe immer wieder alte Instrumente mitgebracht, weil zu jener Zeit gab es das auch noch nicht hier. Man musste alles irgendwo herholen. Es gab nur so die ganz normalen Gitarren, die man kaufen kann im Laden. Alles Spezielle habe ich mitgebracht und dann natürlich je länger, je mehr gespielt. Und ich merke heute, ja, einfach alles, was Saiten hat, außer die Geigen, das ist mir zu heikel, das kann ich nicht. Aber alles andere, mit dem mache ich irgendwie Musik, wenn es möglich ist. Und es sind all wirklich Soundnuancen, genauso wie ein Komponist ein Symphonieorchester zur Verfügung hat und er hat all diese Register, die er ziehen kann, habe ich das auch. Und wenn ich als Studiomusiker heute auch arbeite, dann fahre ich eigentlich mit mindestens 10 Gitarren dahin oder 10 Instrumenten. Und es ist sehr wichtig dann, welches Instrument spiele ich wirklich. Das ist ein ganzer Prozess, weil ich denke nicht nur an die Töne, die ich spiele, sondern auch, welcher Sound passt in dieses Bild.
Sie spielen all diese Instrumente im Überlandorchester, wo eben diese Alpinmusik, wie Sie es nennen, gespielt wird. Wie passt Alpin- und Mississippi-Musik zusammen?
Das Instrument kommt ja nur von Derek. Also die Slide-Gitarren kommen aus dieser Gegend. Die werden jetzt da integriert. Das ist meine Art von, wie soll ich dem sagen, einen Schritt weitergehen. Wie ich anfangs Gespräch gesagt habe, es ist alles möglich, es ist auch alles erlaubt. Ich selber filtriere ja auch und merke, aha, diese Richtung funktioniert. Also diese Melodie mit diesem Instrument, das gibt einen neuen Reiz für die Volksmusik. Ich merke aber auch, nein, mit diesem Instrument oder mit jenem funktioniert es nicht. Also es ist ein ständiges Suchen und wir lotsen das immer wieder aus. Wir haben inzwischen einige, wie soll ich sagen, klare Muster gefunden, die funktionieren. Die könnte man jetzt endlos wiederholen. Machen wir zum Teil auch, aber gleichzeitig versuchen wir immer wieder weiterzugehen, wie das in der nordischen Folklore seit längerer Zeit praktiziert wird. Da wird mit allen Instrumenten Volksmusik gemacht und die Volksmusik ist eine Musik, die heute entsteht und die nach heute klingt und die nichts Antiquarisches hat. Und das beinhaltet, dass man eben auch all diese Instrumente zulässt.
Wo bist du gewesen, Töbi? Wo ist die? Thank you.
Stanzerei in Baden, eine Woche vor Tourneebeginn. Max Lessers Überlandorchester ist am Proben. Es ist tatsächlich eine farbige Kapelle, die sich hier installiert hat. Im Zentrum Lesser selbst mit etwa 10 Gitarren und anderen Saiteninstrumenten. Links der Hackbrettspieler Töbi Tobler, rechts Anton Bruhin, das Urgestein in fast allen künstlerischen Disziplinen hierzulande, mit seinen Maultrommeln, dazwischen der Handorgelvirtuose Markus Flückiger, der Elsässer Geiger Matthias Hecklen, ein Bassist, zwei Perkussionisten, Leute aus allen musikalischen und geografischen Himmelsrichtungen, unerschrockene Musiker allesamt, die keine Scheuklappen kennen.
Überlandorchester spielen Leute aus allen musikalischen Ecken. Welche musikalischen Ecken sind es dann, wo die Leute herkommen?
Ja, das ist eigentlich etwas, das immer schon so war bei mir. Ich bin vieles, aber ich bin kein Jazzmusiker eigentlich. Es haben aber immer Jazzmusiker mit mir gespielt. Und sie fanden es eigentlich immer ziemlich interessant, weil es sind andere Anforderungen und doch eine hohe Musikalität. Es wird viel improvisiert, aber nicht im Jazzformat. Das war in der letzten Arc-Zeit, nenne ich das, fast 20 Jahre, wo ich unterwegs war mit Max Lessers Arc, war das immer so. Und jetzt sind ein bisschen weniger Jazzer dabei, aber immerhin der Drummer ist einer der renommierteren, jüngeren Jazz-Drummer, der mit Nick Baird spielt, Caspar Rast. Der Geiger kommt auch eher aus der Jazzszene, aus Frankreich, Straßburg. Und dann sind natürlich Musiker aus der wirklich typischen Folklore-Szene, also Markus Flückiger zum Beispiel, der sich aber jetzt auch schon seit 10 Jahren anderen Dingen nähert. Oder Töbi Tobler, den ich eigentlich sehr vergleichen kann mit mir, der fast gleich alt ist und auch einen ganz eigenen Weg mit dem Hackbrett gegangen ist. Und das Hackbrett der Schweizer Musik auch entführt hat in ganz andere Gefilde und trotzdem immer diese Verbundenheit mit Schweizer, also eher vor allem mit Appenzeller Musik hat. Oder dann Anton Bruhin, eigentlich ein wahnsinniges Talent, nicht nur als Musiker, als Schreiber, als Dichter, als Maler, als Zeichner und eben auch als Musiker. Schon damals in den 60er Jahren hat er die ersten Platten gemacht und hat Trümpi, also Maultrommel gespielt, oder? Das Überlandorchester ist ein offenes Forum, wo Dinge stattfinden können, die mit Identitätsmusik oder Alpinmusik irgendwas zu tun haben.
Sind es denn die Leute, die Sie suchen, oder sind es die Instrumente?
Beides. Also das richtige Instrument und die falsche Person funktioniert nicht. Es braucht schon eine ziemliche Portion Offenheit, um mit mir da zu musizieren. Und auch Vertrauen, weil ich gebe irgendwo die Richtung vor, wohin das marschieren soll und dirigiere nicht wie ein Dirigent, aber ich habe schon meine Vorstellungen, wenn was passieren soll. Aber bis jetzt sind eigentlich die Leute immer sehr zufrieden gewesen.
Sie erwähnen diese, ich sage mal, archaischen Instrumente, das Hackbrett, das Trümpi, all diese Dinge. Wie funktionieren dann die mit einem modernen Schlagzeug, einem Elektrobass, einer Elektrogitarre? Wie funktioniert das?
Anton Bruhin, Töbi Tobler, die haben natürlich Rockerfahrung. Also die wissen, wie eine Rockband klingt, die wissen, wie lärmig das sein kann. Die kennen das, die haben auch solche Musik gemacht. Und es liegt eigentlich eher an mir als Arrangeur des Ganzen, herauszufinden, wie kann man das Hackbrett auch noch gebrauchen, außer in der Art, wie es jetzt gebraucht wird in der Volksmusik, wo wenn das spielt, dann ist das enorm dominant. Wir haben jetzt viel Zeit aufgewendet, zum Beispiel herauszufinden, was kann man alles machen mit diesem Hackbrett. Und wir versuchen alles aus, damit das auch gleichzeitig nicht nur ein Soloinstrument ist, das die Melodien vorspielt, sondern auch als Begleitpiano funktionieren kann.
Wie schreibt man für so ein Orchester? Was ist am Anfang? Kommen Sie mit fertigen Partituren oder ist da ein Liedsheet, wo ein paar Melodien drauf sind, ein paar Akkorde und dann beginnt man zu proben?
Also eigentlich fängt es ganz klein an, meistens mit Markus Flückiger und mir. Also wir schreiben die meisten Nummern inzwischen zusammen. Am Anfang waren es fast ausschließlich Nummern von mir. Das war aber nie die Idee des Orchesters, sondern es soll Material von allen kommen. Und jeder hat seine Arbeitsweise, aber wir schreiben nicht komplette Partituren, das ist nicht angesagt. Wir sind alles Musiker, die sofort reagieren können auf etwas. Aber inzwischen, weil doch in dieser Musik enorm viele Melodien stattfinden. Also es ist viel komplizierter als zum Beispiel einfach normale Rockmusik. Also hat man die einfach mal primär aufgeschrieben, dass jeder die spielen kann und lernen kann. Ob sie dann wirklich so eingesetzt werden, das zeigt sich erst an den Proben, wenn wir rausfiltern. Weil das ist auch etwas, was ich an der Ländlermusik ziemlich langweilig finde. Es sind meistens dieselben Besetzungen und es spielen immer alle von A bis Z. Es sind immer alle am Spielen. Und das ist etwas, wo enorm viel mehr Dynamik möglich ist und auch sein muss mit 8 Leuten auf der Bühne, dass man eben ganz verschiedene Klangkombinationen hat, die sich abwechseln können, die das Ganze viel interessanter, viel, wie soll ich sagen, farbiger machen können.
Sie arbeiten seit 7 Jahren mit dieser Band, haben Sie gesagt. Wohin geht die Reise in den nächsten Jahren damit?
Wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Auf jeder Tournee ist ungefähr die Hälfte des Materials neu. Wir schreiben ständig neue Stücke, sind auch ständig am Forschen bei alten Melodien. Und ich habe noch so einen zweiten Wunsch. Also ich möchte das konzertante Überlandorchester eigentlich weiterführen, so wie das ist. Wenn möglich mit mehr als nur alle 2 Jahren einer Tournee, sondern vielleicht jedes Jahr eine. Und daneben habe ich so einen Wunsch, eine, wie soll ich das sagen, Tanzformation daraus zu bilden, die Schweizer Volksmusik spielt, aber auf ganz eine andere Art und in einer Übersetzung, dass problemlos 500 Leute da sind, wie an einem Rockkonzert, und die können sich bewegen. Also nicht nur in der kleinen Stube und 3 Paare können tanzen, sondern eine andere Übersetzung, weil das gibt's eigentlich noch nicht. Es gibt nur die volkstümlichen Veranstaltungen, wo dann auf 1 und 3 geklatscht wird im Festzelt, und das meine ich überhaupt nicht. Also dorthin will ich sicher nicht. Es kommt auch sehr darauf an, wie die Leute reagieren, ob genug Publikum da ist, wie die Musiker reagieren, ob sie das spannend genug finden. Nein, alleine kann ich es nicht machen. Ich kann es nur mit den Leuten machen.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.